Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 18. Juni auf Radio Bern. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ein Coming-out ist wie ein Todesurteil. Der nigerianische LGBTI-Aktivist Bisi Halimi fordert ein Umdenken in der Schweizer Asylpolitik. Statt Probleme zu lösen, schafft die FIFA neue. Die Proteste gegen die Fußball-WM gehen auch nach dem Anpfiff weiter. Und alles ist wieder wie vor der Revolution. In Ägypten herrscht das Militär wieder praktisch unangefochten. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Und jetzt hat Karin Bachmann die aktuellen Meldungen.
Der Protest gegen das neue Asylheim im Aargau Schnarrburg wird immer absurder. Dies seitdem letzte Woche bekannt wurde, dass nun definitiv 90 syrische Flüchtlinge in die Wohngebäude in Aarburg einquartiert werden. Einige Bewohner und Bewohnerinnen des kleinen Städtchens neben Olten versuchen sich seit Wochen gegen die Aufnahme der Flüchtlinge zu wehren. Sie versammeln sich jede Woche zu einem Protestgrillieren vor den zukünftigen Wohnungen der Flüchtlinge. Und nun blockierte laut der Zeitung 20 Minuten der selbsternannte oberste Protestführer Felix Grendelmeier den Eingang zum Gebäude, in dem er sein Auto vor der Türe parkierte. Dies, um zu verhindern, dass die Wohnungen am Freitag für die Flüchtlinge eingerichtet werden können. Nach einem Lynchangriff in einem Pariser Vorort kämpft ein Roma-Junge um sein Leben. Der 16-Jährige liegt im Koma, dies berichten diverse französische Medien. Der Jugendliche sei am Freitag im Pariser Banlieue-Viertel Cité des Poètes bewusstlos und schwer verletzt gefunden worden, so die Polizei. Zuvor sei er von einem Dutzend Menschen, die ihn für einen Einbruch verantwortlich machten, gewaltsam verschleppt und in einem Keller brutal misshandelt worden. Noch sind nicht alle Konturen dieser Geschichte bekannt, noch ist auch niemand festgenommen worden. Doch Frankreich ist mit dieser Geschichte einmal mehr konfrontiert mit seinem problematischen Umgang mit den rund 17.000 Roma im Land, die von manchen Politikern und Medien stigmatisiert werden. Erneut sind Fußballfans Opfer eines Anschlags geworden. Eine Explosion während einer öffentlichen TV-Übertragung in Nigeria forderte mindestens 21 Tote und mehrere Verletzte. Extremisten der Terrorgruppe Boko Haram haben Anschläge auf Public-Viewing-Zentren und Sportbars angedroht. Für den Anschlag bei dem Brasilienspiel übernahm zunächst niemand die Verantwortung. Doch Augenzeugen wissen die Urheberschaft der Gruppe Boko Haram zu. Die ägyptische Justiz lässt den Al-Jazeera-Reporter Abdullah El-Shami frei. Dieser berichtete über die gewaltsame Auflösung eines Protestlagers der Muslimbrüder in Kairo. Dann wurde er festgenommen. Nach 10 Monaten Haft und 5 Monaten Hungerstreik wurde Abdullah El-Shami gestern nun freigelassen. Eine Anklage gibt es nicht und noch sind 3 andere Journalisten des TV-Senders in Haft. Mehr zur aktuellen Lage in Ägypten hören Sie im 3. Hintergrundbeitrag gleich nach den Nachrichten. Zum Wetter. Morgen Donnerstag bleibt es recht freundlich bei Temperaturen von bis zu 21 Grad. Auch am Freitag ist es zwar sommerlich sonnig, aber nur frühlingshaft warm. Die Temperaturen steigen nicht über 22 Grad. Erst am Wochenende wird es wieder heiß bei Temperaturen von bis zu 28 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der schwule nigerianische Asylsucher O wurde am Montag aus dem Gefängnis entlassen. Sein Asylgesuch wird nochmals überprüft. Für den schwulen Nigerianer formierte sich in den letzten Monaten eine große Solidaritätsbewegung. Auch prominente Unterstützer kämpften für ein Bleiberecht für O. Allen voran Bisi Halimi, der bekannte nigerianische LGBTI-Aktivist, besuchte O im Gefängnis und verfasste darauf ein Schreiben an Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die Schweiz dürfe nicht weiter von LGBTI-Menschen fordern, ihre Sexualität im Heimatland verstecken zu müssen. Das sei der falsche Weg. So bekannte sich auch Bisi Alimi als erster in einem nigerianischen Fernsehen öffentlich zu seiner Homosexualität. Karin Bachmann hat Bisi Alimi getroffen und ihn gefragt, wie er als Homosexueller in Nigeria gelebt hat.
I don't like to lie and I don't like to hide. It's not part of me.
Ich mag es nicht, zu lügen und mich zu verstecken. Das passt nicht zu mir. Bewusst oder unbewusst bin ich immer wieder ein Spielverderber. Das Leben ist zu kurz, um in einer Lüge zu leben. Wenn ich einen Mann liebe, dann will ich das zeigen. Genauso wie meine heterosexuellen Freunde dies zeigen können. Deshalb habe ich mein Leben offen gelebt, was mich in Nigeria in Gefahr gebracht hat.
Bisi Alimi war 2004 der erste Nigerianer, der während einer Talkshow in einem nigerianischen Fernsehen sich offen zu seiner Homosexualität bekannte. Kurz darauf wurde er Opfer eines versuchten Mordanschlages.
Ich wurde bei mir zu Hause über Nacht attackiert. Sie kamen mit Messern und Gewehren. Ich hatte sehr viel Glück. Ich habe überlebt und kann immer noch meinem Aktivismus nachgehen.
I'm still here. I'm still alive and I'm still doing what I'm doing.
Nach diesem versuchten Mordanschlag floh Bisi Alimi nach England. Dort bekam er Asyl und später den englischen Pass. Von London aus setzt er sich nun umso intensiver für die Rechte von Homosexuellen aus Afrika ein.
Ich kann mit meiner Arbeit viel mehr bewirken, wenn ich von Europa aus agiere. Ich versuche nun hier über Misshandlungen von LGBTI-Menschen zu reden, vor allem von Homosexuellen in Afrika. Und was für Schwierigkeiten sie durchleben, wenn sie in Europa Asyl beantragen, dass sie eingesperrt und wie Kriminelle behandelt werden.
Bisi Alimi besuchte den schwulen Nigerianer O letzte Woche im Gefängnis in Burgdorf, bevor dieser am Montag freikam. Er war geschockt über die Art und Weise, wie O eingesperrt war. Und er kann nicht verstehen, wieso in der Schweiz befürchtet wird, Menschen aus Nigeria würden nun alle behaupten, sie seien homosexuell, nur um in der Schweiz Asyl zu bekommen.
You see, rules will be broken. Some people will play around.
Regeln werden immer und überall gebrochen. Denken wir nur an die Steuergesetze. Wie viele Schweizer und Schweizerinnen hintergehen die Steuergesetze? Und wird gegen sie etwas unternommen? Wenn es nun um verletzliche Personen geht, Arme, Frauen, Migranten, dann beschuldigen wir sie, dass sie die Regeln brechen. Aber wenn die sozial besser gestellten Regeln brechen, ist das okay. So viel zum Argument, dass Menschen lügen, um Asyl zu beanspruchen. Und sowieso, ein Coming-out für Menschen aus Afrika braucht extrem viel Mut.
Denn nach einem solchen Coming-out wäre ein Leben in Nigeria beinahe unmöglich. Auch Bisi Alimi kann sich nie wieder in seine Heimat zurückwagen. Deshalb fordert er von der Schweiz ein Umdenken, wenn es um homosexuelle Asylsuchende geht.
How do you prove your sexuality? Do you have sex in front of the judge? Anybody can have sex with anybody, most especially when you know that proving your sexuality will make you stay somewhere, then you will do anything.
Wie beweist man denn seine Sexualität? Hat man Sex vor dem Richter? Jeder kann mit jedem Sex haben, vor allem wenn es darum geht, dass man mit diesem Akt Recht auf Asyl erhält. Diese Menschen in Not würden alles tun, um zu bleiben. Statt darauf zu beharren, dass die Menschen lügen und gar nicht homosexuell sind, könnte die Schweiz endlich von anderen Ländern lernen, die eine Struktur aufgebaut haben, um LGBTI-Menschen Asylrecht zu geben. Die Schweiz sollte ihre Verantwortung wahrnehmen und ihr Asylsystem human und effektiv gestalten.
Das sagt der nigerianische Aktivist Bisi Alimi. Er setzt sich von England aus für Lesben, Schwule, Bi- und Transgender-Menschen ein.
95,6. Rabe Info.
Es ist wieder einmal typisch. Kaum hat der Megasportanlass angefangen, verschwindet die kritische Berichterstattung über die Probleme des Austragungslandes. Das passierte vor 3 Monaten in Russland, vor 4 Jahren in Südafrika, vor 6 Jahren in China und passiert nun bei der WM in Brasilien. Doch der Protest gegen die großen Ungerechtigkeiten in Brasilien geht weiter und er wird koordinierter, wie Aktivist Danilo Cajazeira erzählt. Eigentlich ist er selber Fußballfan, der FIFA-Grossanlass in seinem Heimatland, aber geht ihm kräftig gegen den Strich. Der 31-jährige Volksschullehrer aus Sao Paulo engagiert sich seit Jahren in sozialen Bewegungen und gehört zu den Mitbegründern des Comité Popular da Copa. Dieses Volkskomitee der WM ist eine Art Koordinationsstelle für die verschiedensten Protestgruppen gegen die WM. Landesweit gibt es sie in allen WM-Städten. Ihre Forderungen reichen von bezahlbarem Wohnraum und öffentlichen Verkehr bis zu mehr Rechten für StraßenverkäuferInnen, Maßnahmen gegen Kinderprostitution und Polizeigewalt. Alle diese Probleme habe die WM nicht vermindert, sondern verstärkt, sagt Danilo Cajazeira im Gespräch mit unseren Kollegen vom anarchistischen Radio Berlin.
Chronologisch gesprochen lässt sich sagen, dass die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhung am Anfang standen. Gegen diese Proteste gab es eine sehr starke Repression seitens der Polizei, nachdem die Medien, die alle von rechten Kräften kontrolliert sind, quasi gemeinsam dazu aufgerufen haben, dass die Polizei für ein Ende der Proteste sorgen möge. Danach ging sie dazu über, die Proteste zu unterstützen, stellte sie allerdings so dar, als wenn es Jugendliche wären. So konnte sich die Rechte sehr leicht dieses Themas annehmen. Und es kam zu einer internen Spaltung der Proteste. Die Linke unterstützte die sozialen Forderungen nach Wohnungen, Transport, gegen die Militarisierung der Polizei und die Polizeigewalt. Die Rechte setzte eher auf Themen, die vor den Medien gepusht wurden, wie die Ablehnung der Korruption oder für eine Absetzung der Präsidentin. Nach den Protesten gegen die Tariferhöhungen kamen die Proteste gegen den Confederations Cup. So begann die Infragestellung von FIFA und Fußball-WM. In Rio wurden die Proteste dann von den LehrerInnen weitergeführt, die seit langer Zeit bereits im Streik waren. Ich habe deshalb den Eindruck, dass die WM sehr viel Kämpfe beflügelte, hauptsächlich von der Linken. Jetzt ist alles im Offenen. Alle können sehen, dass die WM die Situation jener Menschen verschlechtert, die bereits unter schwierigen Bedingungen leben. Ich denke, dass wenn die WM etwas Positives bringt, dann diesen Perspektivwechsel der Bevölkerung. Wir hoffen daher, dass die Kämpfe nach der WM fortgeführt werden, und zwar mit viel Energie.
Mich würde interessieren, wie die Stimmung der breiten Bevölkerung zum Thema der WM ist. Ist die Euphorie vorhanden oder wie viele Menschen sind es denn tatsächlich, die die WM ablehnen?
La última pesquisa que hizo la media tenía como 48% de la gente en favor de.
In der letzten Umfrage, die von den Medien durchgeführt wurde, haben 48% der Menschen die WM unterstützt. Ist also praktisch genau die Hälfte jeweils. In Brasilien ist es beispielsweise üblich, bei diesen Turnieren die Straßen in den Landesfarben zu bemalen, Fähnchen aufzuhängen. Und das passiert gerade nicht. Es gibt Straßen, die bemalt sind und mit Fähnchen, aber es sind sehr viel weniger, als das normalerweise der Fall ist. Ich denke, dass viele Menschen sehr unzufrieden mit der WM sind. Die WM ist zwar hier, aber niemandem wird etwas erlaubt. Von den Armen wird niemand zum Stadion gehen, weil sie für den Eintritt kein Geld haben. Die StraßenhändlerInnen können nicht arbeiten. Die Spiele können nicht einmal in den Bars am Fernsehen verfolgt werden, weil die FIFA eine Reihe von Begriffen patentieren ließ. WM 2014, WM Brasilien 2014, Pagode, was ein brasilianischer Musikstil ist. Sie patentiert eine Reihe von Dingen, die brasilianisch sind. Es wird also nicht nur verhindert, dass die Leute zum Stadion gehen, es wird auch verhindert, dass sie mit ihren Worten in ihrem Stadtviertel feiern.
Auf den Transparenten während der Demonstrationen ist häufig FIFA Go Home oder Ähnliches zu lesen. Was ist die Rolle der FIFA im aktuellen Kontext?
Die FIFA ist ein Megakonzern, nicht wahr? Die Leute wissen also, dass die FIFA einfach ein Unternehmen ist, das hier ist, um Geschäfte zu machen. Und die Leute geben keinesfalls einfach nur der FIFA die Schuld. Die FIFA hat der brasilianischen Regierung nichts übergestülpt. Die Regierung hat das Angebot angenommen. wie sie der FIFA das Land einfach so übergeben hat, ohne beispielsweise überhaupt Steuern zu erheben. Egal, welche Partei in der Macht ist, sie wird den Interessen der Baubranche und der Banken entsprechend handeln. Die Kritik an der FIFA ist die an einem Megakonzern. Ihre Vertreter geben zum Beispiel Erklärungen ab, in denen es heißt, dass Brasilien Demokratie im Übermaß hat, so dass es vielleicht sinnvoller wäre, die WM in Ländern mit weniger Demokratie, wie etwa Russland, auszurichten. Jerome Falke sagte das. Ich glaube allerdings, dass sich die Kritik viel stärker an die eigene Regierung richtet, denn an die FIFA. Mir scheint das auch sinnvoll zu sein, nicht weil mir die FIFA gefallen würde. Es scheint mir einfach zutreffender zu sein, dass die Regierung das akzeptiert, was die FIFA vorbringt.
Soweit Danilo Cachacera vom Comité Popular da Copa, vom Volkskomitee der WM-Protestkräfte.
Rabe Info 95,6.
Letzte Woche wurden in Ägypten 25 Oppositionelle vor einem Schnellgericht zu je 15 Jahren Haft verurteilt, unter ihnen der prominente Oppositionelle und Blogger Ala Abdel Fattah, der als Führungsfigur der ägyptischen Revolution von 2011 gilt. Nur 3 Jahre ist es her, als der langjährige Herrscher Mubarak gestürzt wurde. Jetzt ist das Regime zurück. Wie schon zu Mubaraks Zeiten herrscht faktisch wieder das Militär. Mubaraks ehemaliger Militärgeheimdienstchef Abdelattah al-Sisi wurde unangefochten zum Präsidenten Ägyptens gewählt. Praktisch unangefochten, denn die offizielle Wahlbeteiligung lag bei unter 50%. Die Muslimbrüder hatten die Wahl ganz boykottiert und die säkuläre Opposition wohl ebenfalls zu großen Teilen. Ein bisschen Wahlbetrug mag auch im Spiel gewesen sein, doch all das reicht nicht aus, um den Rückfall Ägyptens ins Militärregime zu erklären. Die Hysterie und das Chaos nach dem Sturz der Muslimbrüderregierung vor einem Jahr sei ein wichtiger Grund für diesen Sieg des Militärs. Das sagt der Islamwissenschaftler und freie Autor Hannes Bode gegenüber unseren Kollegen von Radio Korax Halle.
Sisi wurde da sozusagen als Heilsbringer inszeniert und präsentiert. Jemand, der das Land endlich sozusagen von jeglichem Terror befreien wird, der das Chaos und die Instabilität beenden wird, der die Wirtschaft zu neuen Höhen führen wird, der die Arbeitslosigkeit beenden wird. Und die Medien haben sich da sozusagen überschlagen in Anbiederungen an Sisi, in Anbiederung an das Regime. Das hat dazu geführt, dass auch in der Bevölkerung sozusagen zunehmend diese Figur immer stärker hysterisch gefeiert wurde.
Ein Erklärungsansatz ist, dass weite Teile der Gesellschaft die Herrschaft des islamistischen Präsidenten Morsi als noch schlimmer erlebten als die vorausgegangene Diktatur.
Der Sturz der Muslimbrüderschaft wurde auch von oppositionellen Kräften, aber auch von den Medien, die ja damals sehr stark die Mobilisierung gegen die Muslimbrüder forciert haben, als Revolution auch bezeichnet, als zweite Revolution. Die erste Revolution demnach, die Revolution vom Januar 2011, auch Sturz Mubaraks, dann Sturz Morsis als zweite Revolution.
Ist das also das Ende des arabischen Frühlings? Die Repression, die Sisis Übergangsregierung in den letzten Monaten an den Tag gelegt hat, lässt Böses ahnen. Vor allem das neue Demonstrationsgesetz führte zu Zehntausenden von Verhaftungen von Muslimbrüdern, aber auch von Linken. In Schauprozessen wurden insgesamt über 1000 Todesurteile ausgesprochen. Doch wie dauerhaft wirksam die staatliche Repression sein wird, bleibt noch abzuwarten.
Ein Teil dieser Repressionskampagne des Regimes zur Befriedung des Landes, zur Stillstellung jeglicher oppositioneller Mobilisierung auf der Straße, sei es von den Islamisten aus, sei es von der säkularen politischen, Anführungsstrichen revolutionären Opposition aus, beruhte sehr stark auf diesen Schauprozessen mit mittlerweile über 1000 Todesurteilen. Aber noch keins davon vollstreckt. Und Todesurteile, die waren alle erstinstanzlich. Und in Ägypten ist das so, dass nach diesem Urteilsspruch, wenn der ein Todesurteil vorsieht, das Ganze zur obersten religiösen Autorität des Landes geht, zum obersten Mufti. Und bis jetzt ist diese Stufe Todesurteil verkündet, von Mufti durchgewunken und letztinstanzlich jetzt zur Vollstreckung ausstehend, das ist noch nirgendwo erreicht. Also im Moment sind das alles erstmal abschreckende Urteile in Schauprozessen, die noch nicht quasi ans Ende gekommen sind.
Und Bode glaubt daran, dass diese Zustände den Protest gegen das Regime trotz der massiven Repression am Leben erhalten werden.
Was sich jetzt nicht mehr zurückdrehen lässt, die Leute, wenn sie ein Problem haben, protestieren sie. Wenn die Leute hungern, wenn sie betrogen werden, dann fangen sie da an zu streiken, dann machen sie da Proteste, marschieren irgendwie los. Und daran wird eben auch nicht die Tatsache etwas ändern, dass das jetzige Regime unter Abdel Fattah Sisi mithilfe des Demonstrationsrechts, des Verschärften, versuchen, jeglichen Protest auf der Straße zu kriminalisieren, jegliche Demonstration zu zerschlagen, die Protestführer auch der linken säkularen Opposition hinter Gitter zu bringen und somit jegliche Opposition zu zerschlagen. Das wird alles nicht helfen, sondern wenn die Lage grundsätzlich im Land sich nicht ändert, dann wird dieser Protest auch weiter anhalten.
Soweit die Einschätzungen des Islamwissenschaftlers Hannes Bode.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 18. Juni auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über Frauenfußball. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann, das anarchistische Radio Berlin und Radio Korax Halle. Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.